Heidi hat das schon jetzt angekündigt. Wir haben wieder Sommerferien, man sieht das deutlich an der Besetzung der Stuhlreihen und die Kinder sind alle irgendwie im Urlaub. Ich weiß, dass viele in Holland sind. Und trotzdem freue ich mich riesig auf die Ferien immer wieder, weil wir dann hier eine besondere Reihe haben, die sich eben Meine Geschichte nennt. Wir glauben ja daran, dass wir in der Bibel zum Beispiel, die Bibel, die wir haben, das sind lauter Geschichten, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Und ich glaube, wir glauben, dass Gott heutzutage auch noch Geschichten schreibt, seine Geschichte schreibt mit dir und mit mir. Und wir freuen uns auf 4 Sonntage, heute ist der erste und in 3 Wochen ist dann der nächste, in diesen Ferien, wo Menschen aus unserer Kirche ihre Geschichte oder einen Teil ihrer Geschichte erzählen und ja, wir darin auch erkennen können, was Gott tut und wie Gott die Geschichte von einzelnen Menschen einfach braucht. Ihr könnt diese Geschichten euch anhören und vielleicht inspirieren sie euch für euer Leben mit Gott. Vielleicht ermutigen sie euch, mal selber zu fragen, wo hat Jesus denn Platz in meinem Leben? Wo kann er denn bei mir auch Geschichte schreiben? Und was darf und soll Jesus vielleicht auch mit meinem Leben zu tun haben? Ich freue mich, dass wir heute eine Geschichte hören von einem Ehepaar. Und als ich überlegt habe, wie kann ich diese Geschichte, was für eine Überschrift kann ich geben, sind mir 2 Dinge eingefallen. 2 Überschriften. Die erste war, wenn sich die Welt um mehr dreht als nur um mich selbst. Wenn sich die Welt um mehr dreht als nur um mich selbst. Und die zweite Überschrift, die finde ich fast noch besser, war, wenn man es einfach macht und Gott tut Wunder. Wenn man es einfach macht und Gott tut Wunder. Mit einem Applaus von eurer Seite begrüße ich hier Anke und Dirk Lambert. Kommt doch bitte nach vorne. Wir machen uns das jetzt hier vorne bequem. Ihr dürft euch darum streiten, welchen Stuhl wer nimmt und welches Mikro wer nimmt. Habt ihr schon geklärt? Boah. Das entspricht jetzt meiner Theorie. Ja, das wollen wir gleich erstmal testen. Ob ihr ein eingespieltes Team seid, davon wisst ihr nämlich nichts. Ich werde euch jetzt ein bisschen überraschen, aber erstmal vielen Dank, dass ihr bereit seid, uns teilhaben zu lassen an eurer Geschichte.
Ich muss vor meinem Zettel sitzen.
Er kriegt das hin. Um warm zu werden, vielleicht erstmal ein paar Fakten zu euch. Ihr seid beide 54 Jahre alt, das ist korrekt. Ihr seid seit geschlagenen, also unglaublichen 32 Jahren verheiratet. Ist das richtig?
Stimmt, ja.
Wow. Ihr habt 3 Kinder und wie viele Enkelkinder?
4.
Stimmt das, Dirk? Ich glaube, das muss ich noch anmachen. Habe ich noch nicht gemacht. Zack. Jetzt.
Ja, stimmt. 4 Stück.
Gut, das heißt also, ihr habt das jetzt schon selber angedeutet, sie sollten eigentlich ein gut eingespieltes Team sein. Das will ich jetzt kurz testen.
Das war nicht abgesprochen.
Nein. Der Urlaub ist ja eingeläutet, wie man sieht, und ihr habt jetzt die Wahl. Also, die Urlaubszeit ist eingeläutet, ihr habt die Wahl. Den Grill anschmeißen oder zum Italiener?
Grill.
Oh. Urlaub am Strand oder in den Bergen?
Berge.
Strand.
Geht's dieses Jahr weg?
Morgen.
Ja. Morgen, wohin?
Nach Rügen.
Strand.
Ja, Kreidefelsen, ne? Das ist ja auch irgendwie Berge, für mich als Ostfriese. Okay, dann ist jetzt die Frage, wie sieht dieser Urlaub aus? So ein Wellnessurlaub, also ich meine Faulenzen oder Aktivurlaub?
Kombination aus beidem. Also runterkommen und entspannen und auch irgendwas sehen.
Okay. Stimmst du?
Mehr, ja. Ein? Also mehr entspannen als Aktivurlaub. Kommt drauf an, wenn wir in den Bergen sind, dann natürlich mehr aktiv, aber am Strand mehr runterkommen und entspannen.
Okay, jetzt wird's spannend. Letzte Frage, da bin ich gespannt. Zusammen ins Stadion zum BVB oder gemeinsam ins Musical?
Allein ins Musical.
Allein ins Stadion, aber zusammen zum Musical.
Ah.
Oder so, genau. Ja. Also ich war einmal mit im Stadion bei BVB, weil Dirk sagte, also du musst unbedingt mal mitkommen, das ist so eine tolle Atmosphäre. Und, es hat nichts genützt. Also
zu eurer Information.
Das lag nicht am Verein.
Ich bin immer noch kein Fußballfan.
Zu eurer Information, der Dirk ist Fan vom BVB, hat eine Dauerkarte und ist, glaube ich, jedes Heimspiel, wenn es geht, im Stadion. Und genießt die Atmosphäre.
Ja, soll er.
Okay. Das ist da mal so weit. Wenn ich jetzt euch fragen würde, wer der Autor eurer Lebensgeschichte ist, dann würdet ihr vermutlich beide antworten, das war schon von klein auf Gott. Weil ihr seid in einer christlichen Familie, in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Du bist in einer christlichen Versammlung aufgewachsen, Anke. Dirk, das habe ich erst letzte Woche erfahren und wahrgenommen, der ist in der Grundschöttlergemeinde oben groß geworden, hat dort seine Kindheit und Jugendzeit verbracht. Nachdem ihr euch dann kennen und lieben gelernt habt, habt ihr euch auf den Weg gemacht, ein gemeinsames geistliches Zuhause auch zu finden. Ihr wart eine Zeit lang Teil auch einer Gemeindegründungsarbeit. Darüber könnte man jetzt eigentlich auch reden, das finde ich jetzt nochmal spannend, aber das werden wir heute nicht tun. Und jetzt nennt ihr schon seit 3 Jahren, ihr habt mich korrigiert, die Ruhrkirche euer Zuhause. Anke moderiert, die seht ihr hier regelmäßig vorne, sie moderiert regelmäßig auch Gottesdienste. Der Dirk ist unser Hausverwalter für alles, was so in der Heinrich-Kamm-Straße noch steht und auch stehen bleiben wird. Du bist auch dort aktiv bei den Bauplanungen und Umbauplanungen. Ihr beide leitet zusammen noch eine Familiengruppe zu Hause. Das heißt, man könnte zusammenfassen, ihr seid 2 Menschen, die mit viel Herz in dieser Kirche dabei sind. Wenn ihr mit einem Satz beschreiben müsstet, warum ihr hier euer Zuhause habt, wie würde dieser Satz lauten? Los!
Ein Satz ist zu wenig, weil wir sind hier so herzlich angenommen worden und das war so eine tolle, warme Atmosphäre hier. Und es war von Anfang an nicht fremd, sondern wir haben uns wirklich wohl gefühlt hier. Und besonders Hanna, für die war das sehr, sehr wichtig. Hanna war ein bisschen, ich sag mal, gemeindemüde. Und das erste halbe Jahr hat sie auch mürrisch neben uns gesessen. Sorry, Hanna, aber ist so. Dann kam die Freizeit und die Taufe und es ist einfach, es hat sich um 100% gedreht bei ihr und dafür sind wir mega, mega dankbar und können Gott und euch natürlich auch nur danken dafür. Das war echt richtig toll. Ist noch.
Dirk, hast du einen Satz?
Ja, das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau.
Mir dann, ich habe sonntags dann immer ein Problem, glaube ich, aber gut.
Nein, ich denke, die Ruhrkirche ist eine lebendige Kirche mit Vision.
Das auf den Punkt. Und das gefällt mir, wenn du das so zusammenfasst. Am Anfang habe ich gesagt, ich würde eure Geschichte überschreiben mit, wenn sich das Leben um mehr dreht als um sich selbst. Ihr sitzt hier heute, weil ihr über viele Jahre mit viel Zeitinvestitionen, Kraftinvestitionen, Geld, was ihr auch investiert habt und mit Sicherheit auch manche Nerven in 2 besondere Projekte investiert habt. Das eine Projekt, da gehe ich mal fest von aus, ist den meisten von euch auch bekannt. Das andere Projekt vermute ich eher nicht. Gucken wir mal. Lasst uns über Weihnachten im Schuhkarton und Hagen Interaktiv sprechen. Wir fangen mal mit Weihnachten im Schuhkarton an. Dirk, diejenigen, die diese Aktion nicht kennen, worum geht es bei Weihnachten im Schuhkarton?
Also ich habe heute Morgen auf der Internetseite nachgeguckt, wie das mit einem Satz umschrieben wird. Und da steht, Kindern die Chance geben, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und echte Liebe kennenzulernen. Also durch die Geschenke, durch die Kartons, die gepackt werden hier in westlichen Ländern, den Kindern, die sonst nie ein Geschenk bekommen, über dieses Geschenk und über persönliche Kontakte eben die Botschaft Jesu weiterzubringen.
Also es werden Schuhkartons mit Geschenken gepackt, die dann in andere Länder gehen. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf gucken. Anke, du hast im Gespräch so ganz locker gesagt, naja, ich lasse mich manchmal schon spontan für Dinge begeistern. So ist das auch mit Weihnachten im Schuhkarton gewesen, dass ihr zu einer Sammelstelle für diese Aktion wurdet. Wie kam das, dass ihr plötzlich Sammelstelle für Weihnachten im Schuhkarton wart?
Ja, das war auch ganz spontan. Ich kannte die Aktion durch die Georg-Müller-Schule. Unser Sohn Marco, der war auf der Georg-Müller-Schule und wir haben da regelmäßig unseren gepackten Schuhkarton hingebracht. Und im Jahr 2003 war es dann nicht mehr so. Also es gab keine Sammelstelle, keine Annahmestelle mehr dafür. Und da habe ich gedacht, ja, machst du das doch einfach mal. Habe ich mich umgehört bei der Organisation, habe mich informiert, was man machen muss, um Sammelstelle zu werden. Habe dann auch mit Dirk gesprochen, Habe ich? Manchmal,
denke schon.
Manchmal mache ich auch was alleine, leider. Ja. Und dann haben wir angefangen. Dann haben wir uns als Sammelstelle angemeldet und hatten dann auch im ersten Jahr ziemlich viele Kartons schon.
Du sagst jetzt 2003. Wie viele Jahre habt ihr Weihnachten im Schuhkarton als Ehepaar so mitgetragen?
Bis einschließlich letztes Jahr. Mit
wie
einem
Jahre
Jahr
waren das?
16.
16 Jahre. 16 Jahre, was das bedeutet? Ich meine, 16 Jahre sind eine lange Zeit. Und nun ist Weihnachten im Schuhkarton nicht, dass ihr irgendwie 5 Kartons gepackt habt und dann die weggeschickt habt. So. Das wird ja vielleicht noch gehen. Dirk, versuch du mal ganz kurz zu beschreiben, was das bedeutet hat, dass ihr Sammelstelle wart. Ich meine, wir wissen, wann Weihnachten ist, aber für euch begann ja Weihnachten, wenn man das so will, deutlich früher. Versuch mal so einen groben Rahmen zu geben. Was waren eure Aufgaben? Was habt ihr gemacht?
Also im Normalfall kamen jetzt um diese Zeit die von uns bestellten Flyer. Also Weihnachten fing bei uns im Juli an. Wir kriegten circa 2000 Flyer pro Jahr. Dann geht das weiter mit Schulungstreffen. Dann geht es, also die Aktion endet ja immer am 15. November. Bis dahin müssen die Kartons abgegeben werden. Und im Laufe der Jahre haben wir uns natürlich ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben hier in Wetter, Wengern, Gevelsberg, Ennepetal überall Annahmestellen gehabt. Die mussten dann von uns betreut werden. Da wurden nur die Kartons abgegeben. Dann mussten Zeitungsberichte geschrieben werden. Einmal waren wir im Radio. Radio Hagen war Weihnachten im Schuhkarton durch uns vertreten. Die Zeitungen waren uns immer sehr, sehr gut gesonnen. Also die haben alle Berichte, so wie wir sie verfasst haben oder Anker hauptsächlich verfasst hat, haben sie die abgedruckt. Und dann in der Endphase geht es los, die Kartons kamen alle zu uns. Jeder Karton muss durchgeguckt werden, jeder Karton muss auf Inhalt geprüft werden. Was nicht rein darf, muss raus. Wir hatten dann so circa pro Jahr im Schnitt 700 Kartons bei uns zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, das hat euer Wohnzimmer verändert, 700 Kartons, oder?
Ja, jeder Karton, wie gesagt, wird durchgeguckt. Wir haben aber mittlerweile auch einen recht großen Helferpool, der dann mitgeholfen hat. Dann werden die Kartons zugeklebt, in Umkartons gepackt und dann wird der Transport organisiert.
Das ist jetzt keine kleine Sache, von der du redest, 700 Karton, das ist eine stolze Zahl. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Ihr habt jetzt letztes Jahr, war auch euer letztes Jahr als Sammelstelle. Was würdest du, Dirk, denn sagen, was euch so viele Jahre über motiviert hat? Also ich meine, was hat dich daran begeistert?
Mich hat daran begeistert, dass man mit einem einfachen, kleinen Mittel Kindern, die überhaupt keine Chance haben, mal ein Geschenk zu bekommen, Richtung Weihnachten eine Freude zu machen. Und die Sache ist, wir haben sehr früh von Bekannten gehört, die mit anderen Organisationen in Rumänien unterwegs waren und gesehen haben, wie die Kartons vom Weihnachten im Schuhkartons definitiv verteilt worden sind. Also für uns war es ganz wichtig, eine Aktion zu unterstützen, wo wir wissen, die Sache kommt an und verläuft nicht irgendwo in irgendwelchen Kanälen.
Anke, er spricht davon, dass die Päckchen angekommen sind und dass das für euch wichtig war zu wissen, wir machen nicht irgendwas und wissen nicht, was dann danach mit passiert. Ihr habt 10 Jahre lang gepackt und dann kam für dich auch das Jahr, wo du mal selber verteilen durftest. Wohin ging da die Reise für dich und was hast du dort gesehen und erlebt?
Ja, ich durfte mitfahren in die Ostslowakei. Man konnte sich bewerben als Sammelstellenleiter und in diesem Jahr war ich halt dran. Mitgefahren ist unsere Regionalleiterin und noch 3 andere Sammelstellen. Und die Kartons werden dann vor Ort verteilt. Es gibt Regionalpartner vor Ort und die Pastoren sind dann mit uns rumgefahren und wir sind in den Dörfern gewesen. Also es sind wirklich arme, arme Dörfer. Da sind die Toiletten noch draußen und die leben in einem Raum. Haben wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Wir waren in Krankenhäusern, wir waren in Kinderheimen und ich habe einfach die leuchtenden Kinderaugen gesehen, wo die den Karton aufgemacht haben und gemerkt haben, da ist jemand in Deutschland, der denkt an mich und der hat für mich diesen Karton gepackt. Und das war unheimlich bewegend. Auch die Gastfreundschaft war unheimlich bewegend. Die hatten, wie gesagt, oft nur einen Raum und der war sehr, sehr sauber, wo wir gekommen sind. Und es war Winter, wir hatten schmutzige Schuhe und sind da mit unseren schmutzigen Schuhen in die Räume reingegangen. Aber die haben uns so herzlich aufgenommen und wie gesagt, die Kinderaugen, das hat mich sehr, sehr berührt. Mhm.
Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, dass so diese Geschenke das Leuchten bei den Kindern in den Kinderaugen geweckt hat. Ihr habt gesagt, das sind Kinder, die sonst solche Geschenke nicht bekommen haben. Der Kontrast zu dem, was du an Herzlichkeit und an Kinderaugenleuchten gesehen hast, war ja die Armut, die auch dort geherrscht hat. Du hast von hoher Kriminalität gesprochen. Wenn man jetzt, was ich spannend fand, ist ja, wenn ich an unsere Kinder so denke, worüber die sich freuen, das ist ja was komplett anderes gewesen, über das, worüber die Kinder sich am meisten gefreut haben. Erzähl doch mal, worüber haben sich die Kinder am meisten gefreut?
Also am meisten haben sich die Kinder wirklich über Schulhefte und Stifte gefreut. Die haben die Hefte ausgepackt und darin geblättert, obwohl es waren ja echt nur leere Seiten, und über die Stifte und über Zahnpasta und Zahnbürste. Das war so das Highlight. Das hat mich auch echt total bewegt, ja. Weil wenn unsere Kinder ein Heft kriegen, das kriegen sie zum Schulanfang oder dann zwischendurch mal, und Stifte sind eigentlich schon normal und jeder hat auch andere Stifte. Aber für die war das was ganz, ganz Besonderes.
Und du hast gesagt, dass dieser Schuhkarton, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, es ging ja eigentlich um mehr als nur um diesen Schuhkarton. Weil der Schuhkarton, so hast du das selber gesagt, war eher so ein Türöffner. Kannst du da vielleicht noch ein wenig von erzählen?
Genau, das war der Türöffner, und zwar, es sind ja Partnergemeinden vor Ort, die verteilen und die kennen dann auch die Kinder und die Familien. Und die Kinder und die Erwachsenen, die werden eingeladen zu den Gottesdiensten, zu den Feiern, es gibt Kontakt zu den Eltern, es ist, wie du schon gesagt hast, gerade eine hohe Arbeitslosigkeit, es kann passieren, dass Männer wieder Arbeit bekommen, dass den Frauen wird geholfen. Also das entsteht ganz viel Beziehung und ganz, ganz viel Kontakt im Laufe der Zeit.
Okay, nur damit ich das nochmal ein bisschen konkreter habe, weil damit das verstanden wird. Die haben natürlich nicht Arbeit bekommen, weil die Arbeit im Schuhkarton drin gesteckt hat, sondern es wurde...
Nein.
Es ist eine Beziehung entstanden,
durch die Beziehungen, durch die Kontakte.
Zum Beispiel der Pastor vor Ort,
der hatte
plötzlich Beziehungen in die Familie und es entstanden Beziehungen, wo dann wieder zum Beispiel jemand einen Job vermittelt worden ist. Also es war mehr als am Ende nur ein Schuhkarton.
Ja.
Es war wieder eine Existenzbasis irgendwie da. Was hast du denn für dich persönlich von dieser Fahrt mitgenommen? Also welcher Eindruck oder welche Eindrücke haben dich in irgendeiner Weise geprägt?
Also das mal selbst miterlebt zu haben, war für mich natürlich eine große Prägung. Mitgenommen habe ich, dass ich danach jeden Karton nochmal besser kontrolliert habe und immer wenn ich einen in der Hand hatte, mich darauf gefreut habe, dass dieses Kind irgendwann diesen Karton in der Hand hält. Und diese Nachhaltigkeit, die mir halt bewusst geworden ist, wo ich da war vor Ort, die ist mir nochmal richtig, richtig in den Sinn gekommen.
Okay, das heißt also, eigentlich nach der Fahrt war klar, das, was wir hier zu Hause in unserem Wohnzimmer machen,
das
hat eine ganz andere Wirkung wir packen nur Kartons. Dirk, du hast das jetzt nie selbst live miterlebt, was mit den Kartons passiert. Du hast nur aus Erzählungen gehört. Trotzdem hast du jedes Jahr wieder mitgemacht.
Wir wohnen ja zusammen, das bleibt ja nicht aus.
Das ist richtig. Ich hab auch gehört, dass das Sofa, die Couch stand voll mit Kartons bis auf Ankes Platz. Der blieb frei.
Ja, wenn du ungefähr dann so 70, 75 Umzugskartons im Wohnzimmer unterbringst, dann bleibt nicht mehr viel Platz über.
Das ist richtig. Wenn jetzt heute nach dem Gottesdienst jemand zu dir kommen würde und sagt, ihr macht das nicht mehr, ich will das jetzt übernehmen. Was würdest du sagen, warum sich das lohnt?
Ja, ich denke mal, alles, was wir jetzt gesagt haben, die Hilfe kommt definitiv an. Es werden Beziehungen darüber aufgebaut und wenn sich jetzt einer meldet, den kann ich etwas den Schock nehmen. Also die Organisation strukturiert das etwas um mit den Sammelstellen. Es werden jetzt so Sammelpunkte. Man braucht nicht mehr jeden Karton durchgucken, sondern nur noch versenden und wird dann zentral durchgeguckt. Also ist etwas leichter geworden.
Es wird jetzt leichter und da habt ihr gesagt, dann hören wir auf.
Nein. Also wir suchen noch Nachfolger. Ihr könnt gerne nach der Gemeindestunde zu uns kommen oder beim Grillen.
Okay, habt ihr gehört. Ja? Falls ihr ein bisschen so viel Platz braucht, ihr jetzt nicht mehr im Wohnzimmer. Aber Weihnachten im Schuhkarton war nicht euer einziges Projekt. Man könnte sagen, Weihnachten im Schuhkarton war die Aktion, mit der ihr irgendwo in die Ferne gewirkt habt durch euren Einsatz. Das sind meine Worte jetzt. Ihr beiden habt euch aber auch direkt vor unserer Haustür für Menschen eingesetzt, die Hilfe brauchten. Ihr seid Teil von Hagen Interaktiv gewesen. Als ich hierher gekommen bin, vor fast 11 Jahren, da habe ich davon auch noch gehört gehabt. Anke, was ist Hagen Interaktiv gewesen? Du bist ja von Anfang an dabei gewesen. Du warst dabei, als aus einer Idee plötzlich was ganz Konkretes geworden ist. Versuch das mal kurz zu fassen, wie das dazu gekommen ist.
Also ich bin ein neugieriger Mensch und ich habe erfahren, dass der Johannes Schulte, der arbeitet beim ERD, der hat eine Infoveranstaltung gemacht.
Was ist ERD?
Evangelischer Ausländerdienst, genau. Eine Infoveranstaltung gemacht mit dem Thema Die Welt vor unserer Haustür. Gottes Liebe zu den Flüchtlingen bringen. Es gab schon damals viele Flüchtlinge, die kamen teilweise aus dem Kosovo-Krieg, Irak, Iran, Libanon und da ich den Bruder kannte von Johannes, der war mit mir in der Klasse gewesen, habe ich gedacht, gehst du da mal hin und guckst mal, was der Johannes zu erzählen hat. So fing das an.
Okay, und was ist dann dort passiert? Ich meine, ich habe das schon verstanden, dass ja die Motivation war, mal darüber zu informieren, die Welt vor unserer Haustür, und es ging auch bewusst darum, wie können wir als Christen diesen Flüchtlingen begegnen. Für mich habe ich das so gefasst, die Motivation war, Jesus ist das Beste, was uns passieren kann, also ist auch das Beste, was ihnen passieren kann. Wie können wir dort Begegnungsfläche schaffen? Wie ging es dann weiter? Also es war ja ein Treffen, eigentlich eine Infoveranstaltung, aber dort seid ihr schon sehr konkret geworden.
Also in der Bibel steht ja, gehet hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und die Idee war halt, dass die Welt zu uns kommt. Die Flüchtlinge sind ja zu uns gekommen, die waren praktisch vor unserer Haustür. Und wir haben zusammen überlegt, was können wir jetzt mit den vielen Menschen machen, was können wir mit den vielen Kindern machen, wie können wir ihnen Gottes Liebe vermitteln. Das war so das Thema an diesem Nachmittag. Es gab viele Fragen, es gab viele Ängste auch. Wie gehen wir mit den Leuten um? Die meisten waren ja muslimisch. Und können wir bei denen überhaupt von Jesus sprechen? Da waren sehr viele Fragen, wir haben sehr viel gebetet und letztendlich haben wir dann gesagt, wir waren so ein kleiner Kreis, ich glaube 7, 8 Leute waren wir letztendlich, wir fangen einfach mal an.
Okay, das war alles an diesem ersten Treffen, wovon Anke jetzt gerade erzählt hat. Man hat darüber geredet und dann wurde es plötzlich sehr konkret. Du hast aber auch von Ängsten und Sorgen gesprochen, das ist etwas, was heute auch massiv unter den Menschen lebendig ist, auch Ängste, Sorgen, Berührungsängste und. Dirk, du bist dann da irgendwie einfach so mit reingerutscht. Du warst wieder plötzlich mittendrin. Ihr wolltet dann, die Idee war dann, eine Begegnungsfläche zu schaffen. Das hast du ja gerade auch gesagt, wie dann Beziehungen gebaut werden konnten zu den Flüchtlingen. Dazu habt ihr eine erste Aktion geplant, zu der ihr Flüchtlinge eingeladen habt. Was war das, Dirk?
Also bei der ersten Aktion war ich ja auch nur so mit dabei. Ich war noch nicht so richtig da. Es ist vorher eingeladen worden in den Flüchtlingsheimen. Die gab es früher in Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel, Hassinghausen, Hagen, Herdecke. Das war so das Einzugsgebiet. Wurde eingeladen zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier und die fand dann in der Aula der Schule Vogelsang, Gewürzberg-Vogelsang statt. Wie gesagt, ich war da auch nur als Fahrer erstmal, habe Leute hingebracht und es waren, wir hatten in unserem Gespräch geguckt, sprachen von circa 100, aber wir haben nochmal nachgeguckt in unseren alten Unterlagen, es waren circa 200 Personen da.
Ja. Wow, zu der Weihnachtsfeier sind 200 Personen gekommen. Eine Personengruppe ist euch dabei besonders ins Auge gefallen, besonders wichtig geworden. Welche war das und was ist dann daraus entstanden? Weil dann ging es ja erst richtig los.
Dann ging es los, genau. Das waren die Kinder. Es waren ja Kinder ohne Ende. Und dann ist die Idee entstanden, einen Kids-Treff zu machen. Also Kinder, ein Kindertreff und die Kinder abzuholen zu einer Veranstaltung. Und um das Ganze dann hinterher auf rechtliche Beine zu stellen, haben wir einen Verein gegründet, Hagen Interaktiv e.V. Und sind angefangen mit dem Kids-Treff.
Und Kids-Treff bedeutet jetzt genau was? Wann fand das statt? Wer kam dahin? Also Kinder, klar. Aber wie lief das ab? Erzähl mal, das war nämlich beeindruckend.
Ja, wir haben dann die Möglichkeit bekommen, an der Georg-Müller-Schule am Schmandbruch oben die Pausenhalle freitags nachmittags zu bekommen, dass wir also einen neutralen Veranstaltungsort hatten. Und dann sind aus ganz vielen Gemeinden, also wir selber kamen ja auch aus vielen Gemeinden, und aus vielen Gemeinden Fahrer motiviert worden und organisiert worden, auch hier aus Wetter, aus der Kaiserstraße, sind auch einige da gewesen. Dann ist in den Asylantenheimen eingeladen worden zu diesem Kids-Treff. Und freitags nachmittags wurden die dann abgeholt, die Kinder, zum Kids-Treff gebracht und wieder weggefahren. Was für mich das total Überraschende war, dass die Kinder einfach mitgefahren sind. Also du fährst dann mit dem Auto vor. Zwar waren da vor Besuche und Gespräche, aber mal waren es 5 Kinder, die kamen, mal waren es 15, mal waren es 20. Da mussten 2, 3 Autos noch dahin geschickt werden. Mal auch gar keins, weil es gab was anderes. Oder die hatten lange Schule. Es war sehr spannend.
Wenn ich das richtig verstanden habe, fand das ja auch jeden Freitag statt, wöchentlich. Ihr habt was habe ich mir aufgeschrieben? Gevelsberg, Ennepetal, Hagen, Schwelm, Herdecke, das hast du gerade eben schon, Sprockhövel, hast du alles schon erzählt. Ihr seid dort hingefahren, jeden Freitag, habt die eingesammelt. Und es waren so zwischen 60 bis 100 Kindern in der Pausenhalle. Anke, und was hat dann dort die Kinder erwartet?
Die Kinder hat ein ungefähr einstündiges Programm erwartet mit ganz viel Bewegungslieder, Anspiele, Spiele und viel Action und Programm. Und wir haben mit ihnen über Gott gesprochen, über Jesus gesprochen, mit ihnen gebetet, Beziehungen aufgebaut. So fing das an.
Wir haben ein Foto von dir.
Von mir.
Wie du das gemacht hast. Ja, habe ich rausgesucht. Vielleicht sieht man das jetzt. Da ist die Anke.
Und die Hanna.
Und das ist die Hanna daneben. Die Hanna war immer dabei. Die musste nicht nur ab im zweiten Lebensjahr oder anderthalb, wo sie gerade laufen konnten, Schuhkartons durch die Gegend schieben, sondern sie war auch da immer dabei. Voller Begeisterung, Hanna. Du hast wahrscheinlich nicht verstanden, was deine Mama da gerade gesagt hat. Genau, da warst du, wart ihr voll dabei. Ihr habt für Kinder da ein Programm geschaffen. Ihr habt sie dafür jede Woche abgeholt, ihr habt sie wieder weggebracht, ihr musstet aufbauen, abbauen, aufräumen. Ich finde, das ist ein immenser Einsatz. Doch ihr habt auch da gesagt, das war erst der Anfang. Der Kids-Treff war ja erst der Anfang. Was folgte denn noch?
Das war der Anfang, genau. Der hat Türen geöffnet zu den Familien, zu den Eltern, zu den Großeltern auch manchmal. Wir haben Hausbesuche gemacht, wir haben einen Männerkreis, einen Frauenkreis gegründet, wir hatten eine Kleiderkammer, wir haben hinterher in Hagen-Vorhalle eine Halle angemietet und wir sind mit zu Arztbesuchen gegangen, zu Behörden, alles, was man sich so vorstellen kann, ja, wenn man Beziehungen aufbaut.
Und bei all diesen Begegnungen, die ihr dort hattet, wo ihr mit den Menschen zu tun hattet, da habt ihr nie euren Glauben versteckt. Das war ja eure Motivation, das war auch etwas, wo ihr gesagt habt, wir wollen ihnen ja auch Jesus irgendwie nahe bringen. Wie kam das an? Also bei den Flüchtlingen und generell, also was habt ihr irgendwie da negative Erfahrungen gemacht?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das kam mega gut an, weil unsere ausländischen Mitbürger, die sprechen ganz anders über den Glauben als wir. Wenn wir in die Familien gekommen sind, dann sagen die ganz klar, also da und da hängt ein Bild von, weiß ich nicht, sag mal Buddha oder wie sie auch alle heißen, ja. Und die haben ganz klar gesagt, das ist unser Glaube. Und dann haben wir ganz klar gesagt, ja, unser Glaube ist Jesus. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, wir beten zu Jesus, nicht zu Gott, weil an Gott glauben ja auch viele. Jesus ist ja der Knackpunkt so zwischen uns. Jesus trennt uns ja und Wir haben nicht zu Gott gebetet, sondern zu Jesus, und das ist gut angekommen. Das hat uns auch echt überrascht. Mir ist immer ein Vers ganz wichtig geworden, der steht in Josua. Da steht, hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott, bin mit dir, wohin immer du auch gehst. Und das habe ich mit mir genommen, wenn wir in den Familien reingegangen sind, wenn wir den Kids-Treff gemacht haben. Und ich habe wirklich keine Angst haben müssen.
Du hast ja sogar davon erzählt, dass die Menschen sich geöffnet haben, auch, also beim Frauenarbeit kommen wir gleich noch zu, dass sie sogar gefragt haben, ob du für sie beten könntest. Ihr habt, als ihr von dieser Arbeit berichtet habt, habt ihr beiden auf dem Sofa gesessen und immer wieder schmunzeln müssen, euch amüsiert, freudig zurückgedacht an diese Zeit, habt euch an einzelne Personen erinnert. So habe ich das zumindest wahrgenommen, denn auch diese Arbeit, wohlgemerkt, habt ihr 8 Jahre gemacht. 8 Jahre, wo ihr ganz viel Zeit in Menschen investiert habt, diesen Kids-Treff organisiert habt, die Kinder abgeholt habt und, und. Frauenarbeit, Männerarbeit, Kleiderkammer, bei Umzügen unterstützt und. Also ihr habt ganz viel von euch auch da reingegeben. Mich persönlich hat das erstaunt und inspiriert und ins Fragen gebracht. Dirk, ich muss dir auch hier jetzt diese Frage stellen. Ihr habt diese ganze Kraft in diese Arbeit gesteckt. Warum? Ich meine, was habt ihr persönlich, ihr zwei davon gehabt, was hätte ich davon, wenn ich in so einer Arbeit mich so investiere?
Ja, Anke hat es ja vorhin schon gesagt, es gibt ja einmal den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und wenn die Welt zu dir nach Hause kommt, dann hast du es ja eigentlich einfacher. Wer mich kennt, weiß, ich bin eher so ein sachlicher Mensch und bin mehr im Organisatorischen tätig. Und wenn nur beim Kids-Treff aufgerufen wird, dass die Kinder sich einen Mitarbeiter suchen dürfen oder sollen und der für sie betet, und dann kommt so ein 7-8-jähriger Eddie an und auf dich zu und will mit dir beten, das haut dich um.
Ja, das glaube ich dir. Du hast gesagt, so das sind so Momente, wie du jetzt sagtest, das haut dich um, das packt dich dann. Ihr habt erzählt, wie die Kinder, wie ihr Mitarbeiter organisieren musstet, weil eure Kinder plötzlich auf Sola gefahren sind, ja, also auf Sommerlager gefahren sind, auf eine christliche Freizeit.
Unsere Kinder nicht, die Kids 12 Kinder.
Ja, meine ich ja, die Kinder vom, ich sag schon eure Kinder, also die. Eure Kinder, mit denen ihr den Kids-Treff gemacht habt.
Genau, die sind auf Sola gefahren. Wir haben, ich weiß nicht mehr genau, 20 Kinder einmal weggeschickt. Viel mehr, höre ich gerade. Tanja, eine Mitarbeiterin, sitzt auch da.
Wo ist Tanja? Ja. Hallo Tanja.
Und uns hat immer wieder begeistert. Wir haben dann auch Gemeinden angefragt, Privatleute, damit der Sola finanziert werden kann. Also wir haben nie Geldmangel gehabt für diese Arbeit. Also wir sind verantwortungsvoll mit den Spendengeldern umgegangen, aber wir haben auch für solche Aktionen, wenn du dann 30 Kinder auf Sola schickst, das sind mal eben 3.500 Euro, die du brauchst, und Schlafsäcke und noch so ein paar Sachen, weil die einfach nichts haben oder dafür nichts haben. Und das kam immer zusammen. Und einige Mitarbeiter von uns haben sich dann auch noch die Zeit genommen, Urlaub geopfert, sind mit auf Sola gefahren als Mitarbeiter, damit die einen Bezug hatten, Kontakt hatten. Und das, ja, war einfach super.
Es war jetzt ja so, dass ihr auch erlebt habt, wie Menschen sich aufgrund eurer Arbeit Jesus kennengelernt haben, sich für Jesus entschieden haben. Dietmar, vielleicht kannst du das Bild mal von Dirk einblenden, denn Dirk hat auch mal taufen dürfen. Der Dirk hat jemanden taufen dürfen. Ich glaube, das war unten im Schöntal, in der FEG. Ja. Ne? Wie kam das? Also es waren 2, glaube ich, wenn ich das auf den Fotos richtig gesehen habe. Das ist ja auch schon was, plötzlich da sowas mitzuerleben dürfen. Du fängst an, denkst, okay, was kann man machen? Wir machen eine Weihnachtsfeier, wir machen einen Kids-Treff und plötzlich stehst du da im Taufbecken.
Ja, der eine, der Sandro, war ein Mitarbeiter von uns, der noch nicht getauft war. Und der andere war ein Flüchtling, der sich bekehrt hatte. Ja.
Du hast ja auch gesagt, für dich... Ich hab dich gefragt, war das für dich irgendwie einfach so aus einer frommen Pflicht heraus? So, ich muss ja, es gibt ja diesen Missionsauftrag, ich muss was machen. Hast du gesagt, nee, war es überhaupt nicht. das, was wir dort erlebt haben, war immer wieder Motivation. Und da komme ich jetzt zu dir, Anke. Du hast dich ja auch in die Frauenarbeit investiert. Du hast davon begeistert erzählt. Du hast aber ganz am Anfang davon erzählt, dass ihr alles damit anfing, dass ihr auch viele Fragen hattet. Berührungsängste, Sorgen. Wie wird das so werden, wenn wir das machen? Und meine Frage jetzt an dich ist, hat sich das bewahrheitet? War die Arbeit mit der Grundidee, die ihr hattet, war sie erfolgreich, wenn man das so nennen kann? Hat sich das gelohnt, die ganze Kraft und Zeit?
Also du sprichst von investieren und Arbeit gelohnt. So haben wir das überhaupt nicht gesehen. Das war für uns gar keine Arbeit. Wir haben das einfach gemacht, weil wir Gottes Liebe weitergeben wollten und haben uns da letztendlich gar keine großen Gedanken gemacht, ob sich das wirklich lohnt. Ja? Und es ist wirklich so, dass sich gerade in der Frauenarbeit, Frauen sind ja auch ein bisschen emotionaler manchmal als Männer. Und das hat sich auf jeden Fall, sind da große Beziehungen gewachsen und das hat mir einfach Freude bereitet, wenn die Frauen zu mir gekommen sind. Und ich denke da besonders an eine Frau in Ennepetal, die kam aus dem Libanon, konnte am Anfang kein Wort Deutsch. Wir haben wirklich nur mit Händen und Füßen zusammengesprochen. Und dann hat sich so nach und nach mit jedem Besuch mehr Liebe und mehr Beziehung aufgebaut. Sie hat hinterher gesagt, Anke, du bist für mich wie eine Schwester. Und dann hatte sie eine ziemlich schwierige dritte Schwangerschaft. Ich bin dann mit ihr auch zum Frauenarzt gefahren, öfter mal. Und sie hat früher auch immer gesagt, Anke, bitte bete. Und dass sowas entstehen konnte, ich glaube, dafür lohnt es sich allemal.
Dirk, du hast in dem Gespräch gesagt, dass es noch eine andere Sache gab, die für dich besonders war. Und das war die Unterschiedlichkeit der Mitarbeiter. Magst du da noch vielleicht was zu sagen?
Ja, wir waren am Anfang ungefähr 15 Mitarbeiter, also nicht ganz am Anfang, ein bisschen später, kamen dabei wir waren Mitarbeiter aus circa 15 Gemeinden. So. Und die Gemeinden waren ungefähr 6 verschiedene Gemeinderichtungen. Also von Versammlung bis Pfingstlergemeinde. Und dazwischen spielte sich der Mitarbeiterpool oder die Mitarbeiter ab. Und das war uns aber, dieser Hintergrund war uns bei der Sache völlig egal. Weil da ging es einfach um Kinder und Menschen zu erreichen und denen Gottes Botschaft weiterzugeben. Es ging einfach um Beziehung zu diesen Menschen. Und
ich fand das so spannend, weil du das erzählt hast, weil man, also einmal die Kirchenlandschaft verändert sich jetzt ja schon, also die neue Generation für mich, wie ich sie wahrnehme, die geht nicht mehr in eine Kirche, weil es eine bestimmte Konfession hat, sondern weil sie was suchen. Und da, wo sie das finden, wo sie sich wohlfühlen, vielleicht auch anschließen können, mit Teil davon sein können, da sind sie ja da. Und weil du gesagt hast, in dieser Arbeit waren die unterschiedlichsten Kirchen, ja, mit unterschiedlichen, da waren mit Sicherheit Unterschiede auch in Werten oder Dinge, die wichtig waren. Ne? Wenn ich jetzt tatsächlich vorstelle, da sind Leute aus der Versammlungsgemeinde und da sind Leute aus einer Pfingstgemeinde, weil du das so als Pole genannt hast, da gibt es Unterschiede. Aber weil es da, wo es um Jesus geht, da kamen sie wieder zusammen, so Jesus zu ehren, Jesus Namen weiterzugeben. Und das ist für mich persönlich vielleicht das so einen tollen Gedanken, weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist, wie Gemeinde heutzutage funktioniert. Wir sitzen auch hier immer wieder zusammen mit so vielen Menschen, die unterschiedliche Erkenntnisse für sich haben, Frömmigkeiten irgendwie auch entdeckt haben. Ja, die einen, weiß ich nicht, die wollen hier tanzen, die anderen wollen lieber sitzen. Und im Grunde kann das alles funktionieren, wenn Jesus in der Mitte steht? Deswegen fand ich das musste ich jetzt nochmal so hervorheben, das fand ich total spannend.
Ja, es gab natürlich, wie du schon sagst, unterschiedliche Auffassungen, auch von wie ich meinen Glauben praktiziere und wie ich den weitergebe. Und man musste sich in einigen Dingen schon arrangieren, das ist ganz klar. Gab da auch Reibungspunkte, das ist auch ganz klar. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Prägungen zusammen eine Arbeit machen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer die Arbeit im Vordergrund gehabt.
Kommen wir so langsam zum Ende. Ihr sitzt hier als zwei Personen, die sich ganz viel für andere eingesetzt haben, die ganz viel für andere gemacht haben und die mutig unterwegs sind und von Jesus erzählt haben und rausgegangen sind und für Jesus eingestanden sind. Was ist denn für euch eine Herausforderung in eurer Nachfolge? Also gibt es überhaupt Herausforderungen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid? Ich meine, mal eben so rauszugehen, solche Arbeiten da zu machen und so viel Kraft und Zeit zu investieren. Und was sind eure persönlichen Herausforderungen? Darf ich das noch so fragen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid?
Ja, für mich ist das tägliche Leben, das tägliche Berufsleben ist für mich immer wieder eine Herausforderung, Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiter anzuleiten. Ich arbeite im Unternehmen, was im Bergbau groß geworden ist. Wir erleben eine unheimliche Veränderung. Es gibt in Deutschland keinen Bergbau mehr. Das heißt, wir setzen neue Technologien ein. Und da dann ruhig zu bleiben und Mitarbeiter anzuleiten und da auch, also nicht, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich will nicht zwei Gesichter haben. Ich will nicht sonntags ein Gesicht haben und auf Arbeit ein anderes Gesicht haben. Sondern ich möchte, dass ich bin, egal wann und wo. Und das im täglichen Leben, Berufsleben und allem zu tun, das ist tägliche Herausforderung.
Glaube ich dir. Kann ich nachvollziehen. Anke?
Ja, ich wünsche mir, ein Vorbild zu sein. Ich wünsche mir, ein Ermutiger zu sein. Und das ist, was ich jeden Tag wieder neue, ja, wo ich jeden Tag wieder neue Kraft brauche von Jesus. Ich habe jetzt lange Zeit an der FESCH gearbeitet, werde jetzt Ende des Jahres da aufhören. Da war es ganz normal, meinen Glauben zu bekunden. Da wäre es unnormal gewesen, wenn man sagt, ja, ich bete nicht. Und wenn man an einer christlichen Schule arbeitet und sagt, ich bete für ihr Kind, ich bete für sie, für ihre Situation, dann ist das völlig normal. Und jetzt habe ich eine andere Arbeitsstelle angefangen und ich merke also, dass es auch sehr herausfordernd ist, ja, so wie Dirk gerade schon gesagt hat, im ganz normalen Leben Gott zu dienen und mit Gott zu leben auch, ja. Und vor allem, wenn es richtig schwer ist, das habe ich auch persönlich bei mir gemerkt. Meine Eltern, die sind sehr, sehr früh verstorben. Das war ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben. Und wenn ich da Gott nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre. Und ja, Gott hat einfach mein Leben gerettet. Und ich weiß nicht, wie andere das machen, die ohne Gott leben. Ich bin so, so, so dankbar, dass Gott mich gesucht hat und dass ich ihn kennenlernen durfte.
Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist denn das, wodurch ihr immer wieder ermutigt werdet, so zu leben? Oder was ist das, wo ihr Kraft tankt für dieses Leben, für diese Herausforderung? Für euch, also wo findet man diese Kraft, wo findet man diese Inspiration, diese Ermutigung dazu?
Also mich ermutigen die Gottesdienste, deine Predigten, Timo, vielen Dank für deine tollen Predigten. Die ermutigen mich, weiterzumachen. Ich habe viele, viele tolle Freunde, die mich ermutigen. Ich bekomme ab und zu mal so ein Kärtchen, wo draufsteht, wir haben Bibelvers oder es muss auch nichts Christliches sein. Also ich finde das ganz wertvoll, wenn man andere ermutigt und das hilft mir also unheimlich weiter. Oder mal ein Blümchen oder so, du schaffst das schon, mach weiter.
Okay.
Oder ein Blümchen.
Ich weiß nicht genau, was sie meint. Dirk,
bei dir sind es keine Blümchen, oder?
Nee, aber ja, Gemeinschaft hier in der Gemeinde, Gemeinschaft mit anderen Christen, Familiengruppe ist für mich sehr wichtig, tanke ich auch raus. Das ist so.
Okay. Vielen Dank, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Ich habe aus eurer Geschichte was mitnehmen können, viel mitnehmen können. Ich habe mich in erster Linie mal gefragt, so okay, wow, wo setze ich mich, wo drehe ich mich nicht nur um mich selber und vielleicht das, was ich will, sondern wo gehe ich auch raus, wo habe ich den Mut auch irgendwie ganz klar zu Jesus zu stehen. Da habt ihr mich wirklich ins Fragen gebracht und mal drüber nachdenken. Das finde ich schon erstaunlich. Ihr habt mich ermutigt, anders zu rechnen, nämlich nicht immer zu fragen, was habe ich davon? Weil immer, wenn ich euch diese Frage gestellt habe, habe ich gesagt, warum ging doch überhaupt nicht darum, was ich davon habe? Ich hatte zwar viel mehr, aber so, das war für euch irgendwie wirkt das eine komische Frage zu sein. Und für mich war es aber so eine wichtige Frage, weil ich dachte, was habe ich denn davon? Um da mal anders zu denken. Und ihr habt mich bestätigt in einer Überzeugung, nämlich da, wo wir mutig sind bereit sind, Menschen zu lieben, da ist Gott mittendrin. Und da kann Gott etwas tun. Jetzt habt ihr, gebe ich euch noch die Chance, hier eine Menge Leute aus eurer Erfahrung, aus dem, was ihr bisher so erlebt habt, eine Ermutigung weiterzugeben. Das dürft ihr jetzt tun. Was wollt ihr heute noch als Ermutigung weitergeben? Los geht's.
Wir haben ja schon so viel weitergegeben. Aber was mich bei der ganzen Arbeit und bei allen Sachen oder seitdem immer wieder beschäftigt hat, ist ein Zitat von Bill Wilson. Bill Wilson hat eine der ersten oder die größte Sonntagsschularbeit in New York angefangen. Und der hat gesagt, wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, musst du Schritte gehen, die du noch nie gegangen bist. Hm. Und ich denke mal, das ist auch ein Teil, was die Ruhrkirche momentan macht. Wir gehen in Schöntal. Wir gehen da auch einen Schritt, den wir noch nicht gegangen sind. Der erste Schritt war hier rein, der zweite in das bald neue Gebäude. Ja. Du musst den Schritt einfach gehen.
Vielen Dank. Danke.
Ja, ich möchte euch ermutigen, an Gott dran zu bleiben. Egal in welcher Situation ihr steckt, egal was gerade da ist, Gott hat einen Plan für euch. Das haben wir auch heute Morgen schon gehört. Gott hat einen Plan, einen guten Plan. Und ich habe gestern noch in der Bibel einen Vers gelesen, den wollte ich euch gerne weitergeben. Der steht in Epheser. Und der ist auch, wenn man sich den mal so vor Augen hält: Gott kann unendlich mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. So mächtig ist seine Kraft, mit der er in uns wirken möchte. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, das ist echt meine Ermutigung an euch. Bleibt dran, es lohnt sich.
Vielen Dank. Was ich von euch, was ich einfach, wenn ihr das so sagt, dann passt das genau zu dem, was Dirk auch vorm Gottesdienst noch so gebetet hat. Ihr sitzt hier nicht, weil ihr sagt, wir haben was Tolles gemacht oder wir haben irgendwie total viel Zeit für Gott investiert, sondern ihr sagt, das, was ihr beide deutlich macht, da, wo man sich Gott zur Verfügung stellt, da, wo man vielleicht ist, Schritte zu gehen, die man vorher nicht gegangen ist, Ängste, auch mal sich damit zu konfrontieren, Dinge zu tun, da tut Gott was. Und ihr wollt einfach nur hier heute und sitzt hier, um Zeugnis dafür zu sein, dass Gott was tun kann, tun will. Ihr wollt da auch ganz bewusst ihm die Ehre geben, dass ihr das erleben durftet, wo ihr mit ihm unterwegs seid. Da kann man Dinge erleben, die man vielleicht sonst nicht so sieht. Ne? Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt gern noch für euch beten. Und dass das, was ihr aus eurem Leben erzählt habt, dass das ja in uns selbst auch noch aufgeht. Jesus Christus, ich danke dir für Anke, ich danke dir für Dirk, ich danke dir für ihren Mut, hier nach vorne zu gehen und aus ihrem Leben zu erzählen. Ich danke dir für all das, was sie getan haben, wo sie sich dir zur Verfügung gestellt haben und Menschen Segen erfahren haben, dich kennenlernen durften, dir begegnet sind, wo Veränderung in Leben geschehen ist. Ich danke dir, dass sie hier heute Morgen sitzen und uns sagen und ermutigen, dass es sich lohnt, mit dir unterwegs zu sein. Dass da, wo wir dich in die Mitte stellen, wo wir dir Raum geben, dass dort ja, wir erleben dürfen, wie Dinge passieren, die nur du tun kannst und wo du uns überrascht und ins Staunen bringst. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Geschichte als Anstoß dazu nehmen, über diese Dinge mal selber nachzudenken, zu überlegen, wo wir dich vielleicht auch noch mehr in die Mitte nehmen können, noch mehr rannehmen können, aber dass wir auch dort, wo wir vielleicht den Mut verloren haben, weil vieles anstrengend ist und Kraft kostet, dass wir das als Ermutigung sehen, dran zu bleiben an dir, weil du einen Plan hast und weil du das nutzt, was wir dir zur Verfügung stellen. Jesus, ich möchte dich für Anke und Dirk bitten, dass du sie auch weiterhin begleitest auf ihrem Weg, dass sie da, wo jetzt vielleicht was Neues kommt und neue Arbeitsstellen und ja, andere Herausforderungen auf sie warten, dass du ihnen dort ihren Mut erhältst und ihre Klarheit erhältst und dass sie auch weiterhin dort den Blick auf dich richten und sich von dir an die Hand nehmen lassen. Danke für die beiden und bitte segne sie auch ganz stark. Amen.